Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sagen wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin des Deutschen Amateurradioclubs. Heute ist es die Sendung Nummer 602. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 21. August 2026. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch das Programm der folgenden Stunde führen. Das Schwerpunktthema heute sind Techniken für die Geräuschunterdrückung und zur Optimierung der Übertragungsqualität. Probleme, die jeden Rundfunkmacher und auch Funkamateure interessieren. Aber starten wir in diese Sendestunde mit einem Klassiker, mit The Lion Sleeps Tonight. Dieses Lied ist recht alt, es stammt ursprünglich aus Südafrika und wurde 1939 veröffentlicht, später dann einige Male gecovert. Die bekannteste Version ist von der britischen Band Tight Fit aus dem Jahr 1982 und die haben wir jetzt aufliegen. I win my way.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. DARC erlebte auf Spielstadt Mini München großen Erfolg. Funkamateure helfen bei schwerem Erdbeben in Kolumbien. Neuer Distanzrekord über den Satelliten AO7 und Voyager-Raumsonden sind noch immer aktiv. Am Mikrofon Conny Farren. In den letzten drei Wochen fand in der bayerischen Landeshauptstadt die weltgrößte Spielstadt für Kinder statt, die Mini München. Mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche konnten dort spielerisch die Organisation einer Stadt nachempfinden. So gab es neben Spiel und Spaß auch von Kindern betriebene Werkstätten, Workshops, Müllabfuhr, ein Theater, Gastronomie, Gärtnerei, Zeitung, eine Bank und sogar ein Rathaus mit einem gewählten Kinderbürgermeister, der dafür einen Wahlkampf bestreiten musste. Und auch mit dabei der Deutsche Amateur Radioclub. Zahlreiche Helferinnen und Helfer aus den umliegenden Münchner Ortsverbänden halfen mit, die Veranstaltung zu einem großen Erfolg werden zu lassen. Auf dem mehrere Hektar großen Spielgelände stellte der DARC unter anderem einen echten UKW-Rundfunksender auf der Frequenz 103,6 MHz, der in weiten Teilen der Stadt hörbar war. Auf ihm konnten die jungen Gäste eigene Programme, Reportagen, Durchsagen und Musik präsentieren. Auch war der Funkanhänger des Distrikts Oberbayern wieder mit dabei, mit allerlei Technik drin. Geboten wurde Ausbildungsfunkverkehr via Satellit, auf Kurzwelle und per DMR. Die Kinder konnten löten lernen, morsen oder mit einem Ultraschalldetektor versteckte elektronische Fledermäuse aufspüren. Viel Anklang fand auch ein elektronisches Escape-Spiel, bei dem diverse Aufgaben gelöst werden mussten, etwa eine Zahl in den Binärcode umzuwandeln. Auch so mancher Erwachsene aus der Betreuermannschaft stellt die eine oder andere Frage zum spannenden Amateurfunkhobby. In der Mini-München-Akademie konnten die Kids Vorlesungen und Workshops zu Naturwissenschaft und Technik buchen. Die DARC-Referenten führten auf kindgerechte Art und Weise in die Geheimnisse der drahtlosen Kommunikation ein, mit der ja heute jedes Handy funktioniert. Es hat sich gezeigt, dass Amateurfunk weit mehr war als Technik. Er verbindet Menschen, Kulturen und Generationen und passte sich dabei ideal in das Konzept der Kinderspielstadt, die einen hohen pädagogischen Nutzen aufweist. Nach dem schweren Erdbeben vom Montag, dem 10. August, ist der Notfunk in Kolumbien aktiv. Ein schweres Erdbeben der Magnitude 7,4 mit Epizentrum im Departamento Chocó forderte zahlreiche Todesopfer. Wie bei solchen Katastrophen schon gewohnt, ist in den betroffenen Gebieten die öffentliche Telekommunikation per Handy, Telefon und Internet weitgehend zusammengebrochen. Funkamateure konnten zum wiederholten Mal in diese Bresche springen und mit kleinen, batteriebetriebenen Geräten Notfunkverkehr bereitstellen. Die kolumbianische Amateurfunkvereinigung LCR unterstützt gemeinsam mit dem Roten Kreuz die Notfallkommunikation. Für den Notfunkverkehr werden folgende Frequenzen genutzt. 80 Meter 3,985 kHz, 40 Meter 7,060, 7,240 und 7,275 kHz, 20 Meter 14,300 kHz, 17 Meter 18,160 kHz und auf 15 Metern 21,360 kHz. Funkamateure werden gebeten, diese Frequenzen freizuhalten. Weitere Informationen folgen, sobald sie vorliegen. Darüber informiert das DARC-Referat Not- und Katastrophenfunk. Die internationale Satellitenfunkszene hat gleich drei neue Distanzrekorde aufgestellt. Besonders bemerkenswert ist dabei der neue Bestwert über AMSAT OSCAR 7. Am 29. Juli 2026 arbeiteten Joe Worth, Kilo Echo 9 Alpha Juliet aus dem US-Bundesstaat Illinois und Lothar Sack, Delta Juliet 8 Echo Whiskey über den Mode A-Transponder von AO7 eine Distanz von 7.495 Kilometern. Damit verbesserten sie den bisherigen Rekord um 41 Kilometer. Der 1974 gestartete AO7 ist bis heute der älteste noch aktive Amateurfunksatellit und blieb bis zu einem Batterieausfall im Jahr 1981 in Betrieb. Nach 21 Jahren scheinbarer Stille wurde der Satellit am 21. Juni 2002, also 27 Jahre nach seinem Start, wieder empfangen. Zwei weitere Distanzrekorde gelangen der kroatischen Klubstation 9 Alpha 1 Charlie Alpha Lima gemeinsam mit Alpha 46 Uniform November X-Ray aus Oman. Ihre Verbindungen über AO-123 und SO-125 erreichten jeweils 4.419 Kilometer. Während der Rekord auf AO-123 den bisherigen Bestwert um mehr als 1.800 Kilometer übertraf, besitzt der Eintrag für SO-125 endgültigen Charakter. Der Pocket Cube verglühte nämlich wenige Tage nach dem Rekordversuch in der Erdatmosphäre. Eine größere Distanz über diesen Satelliten wird deshalb nie mehr erzielt werden können. Es ist ein Update über unglaubliche Entfernung. Im Jahr 1977 starteten die beiden Weltraumsonden Voyager 1 und 2, um die äußeren Planeten unseres Sonnensystems zu erkunden. Zwischenzeitlich sind sie lange über das Sonnensystem hinausgekommen, aber sie sind noch immer aktiv. Allerdings fielen inzwischen einige Funktionen aus und die NASA versucht, ihnen Updates zu schicken. Bei Voyager 2 ist das bereits gelungen und zu Voyager 1 ist ein Update unterwegs. Das Erstaunliche ist, dass beide Raumsonden nach so langer Zeit noch immer arbeiten und das in einer Entfernung von 26 Milliarden Kilometern. Das Licht und Funksignale brauchen für diese Entfernung etwa 24 Stunden. Zum Vergleich, der am weitesten von der Sonne entfernte Planet, der Pluto, ist 9 Milliarden Kilometer entfernt. Voyager sendet mit einer Leistung von etwa 10 Watt. Dennoch kann man das Funksignal mit Antennen des Deep Space Networks noch immer problemlos auf der Erde empfangen. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Dank unserer starken Kurzwelle können wir in weiten Teilen Europas gut gehört werden, so unter anderem auch in Kroatien. Dort machen viele unserer Hörerinnen und Hörer gerne Urlaub, aber auch Ansässige lauschen gerne unseren Programmen. So unter anderem Neven 9 Alpha 5 Yankee Yankee aus der Hauptstadt Zagreb. Er schreibt uns, er würde gerne mal die kroatische Band Srebrna Krila hören. Die wurde 1978 gegründet und hatte mehrfach Beiträge zum Eurovision Song Contest beigesteuert. Der gewünschte Titel heißt Sudbino Prokleta. Wenn Sie jetzt rätseln, was das auf Deutsch heißt, hier die Auflösung. Es bedeutet verdammtes Schicksal.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Großraumbüros sind eine Plage. Die Käfighaltung der Mitarbeiter, das ist schön für die Chefs. Die wollen dann meistens auch noch, dass das Ganze eine Glastür hat oder auch gleich Glaswände, damit sie auch schauen können, ob wirklich jeder arbeitet und keiner in der Nase bohrt oder die Füße auf den Tisch legt. Aber wenn sie dabei dann nicht nur Spiegel Online lesen, sondern wirklich arbeiten, dann wird die Sache anstrengend, denn in dem Moment, wo einer telefoniert, hat der Rest keine Ruhe mehr. Auch im Zweierbüro ist es ein Problem, wenn der Kollege 3 Stunden Videokonferenz hat. Da war es früher dann doch besser, wo Vertriebler zum Kunden gefahren sind. Das war zwar für die Umwelt nicht so gut, aber man konnte dann wenigstens arbeiten. Ich hatte einige Jahre einen Vertriebskollegen im Zimmer. Der hat jeden Morgen erstmal 2 Stunden alle anderen Vertriebskollegen über Deutschland verteilt angerufen und sich mit den Fußballergebnissen der letzten Nacht warm gequasselt. Und da soll dann einer arbeiten, egal ob einen jetzt Fußball interessiert oder nicht. Und wenn er dann endlich mit seinem Gequassel fertig war und eine halbe Stunde Pause gemacht hat, bis er dann die Kunden malträtiert hat, dann hat er mir noch vorgeworfen, ich hab schon gearbeitet und was machst du? Du sitzt nur da. Ja, Kunststück, ich habe ja darauf gewartet, dass endlich mal Ruhe ist, damit ich arbeiten kann. Und wenn ich dann mal telefoniert habe, dann hat er sich natürlich prompt beschwert. Aber selbst wenn die Kollegen netter sind, ist das ein Problem. In meinem jetzigen Unternehmen gibt es dann extra Telefonräume, wo man sich dann verzieht mit seinem Computer. Den braucht man heutzutage ja, weil man eigentlich bei jedem Telefonat auch online irgendwelche Sachen nachschlagen muss. Oder wenn es eine Videokonferenz ist, braucht man den Computer ohnehin. Aber das ist natürlich nur geeignet, wenn man vorher weiß, dass man eine Konferenz hat. Wenn man dagegen einen Anruf kriegt, ja, was soll man dann machen? Sich mit dem Computer auf die Toilette verziehen? Macht nicht so wirklich den richtigen Eindruck beim Kunden. Und auch für die Angerufenen ist es lästig, wenn sie dann im Großraumbüro 5 andere Stimmen im Hintergrund hören. Dann denken sie, sie haben schon wieder einen Werbeanruf und legen auf. Also ich zumindest, wenn ich dieses typische Callcenter-Geräusch höre, dann ist für mich die Sache gelaufen. Doch jetzt gibt's Abhilfe. Na, eigentlich gibt's die schon fast 10 Jahre, aber irgendwie hat sich das Zeug bisher nicht durchgesetzt. Was auch zugegeben daran liegen mag, dass es schrecklich aussieht. Also das schaut aus wie die schlimmsten Corona-Masken. Ein so richtiger Maulkorb. Also so wie Hannibal Lecter. Ja, Maulkorb, das ist ja das Stichwort. Darum geht's nämlich. Um den telefonierenden Kollegen einen Maulkorb zu verpassen, gibt es jetzt die entsprechende Technik. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, die gab's leider noch nicht, als ich diesen Vertriebskollegen hatte, sind geräuschunterdrückende Kopfhörer. Also wenn mein jetziger Kollege anfängt zu telefonieren, dann setze ich manchmal den auf. Dann muss man allerdings auch Musik einspielen. Und das kann dann den ganzen Tag über doch etwas anstrengend sein, zumal wenn man vorher schon 2 Stunden im Zug das Ding auf hat. Ist ja auch nicht wirklich die Lösung, dass der andere das jeweils aufsetzen muss. Und löst auch nicht das Problem mit 5 telefonierenden Kollegen im Großraumbüro. Das hört sich für das Gegenüber am Telefon dann trotzdem mies an. Und auch im Zug ist das lästig, wenn jemand mal eben seine Konferenz abhält und dann das ganze Abteil Bescheid weiß, welche Kollegin mit wem was hat, welcher Kunde bis jetzt nicht mitbekommen hat, dass er bedupst wird und dass das Produkt ohnehin gar nicht funktioniert. Doch jetzt gibt es den etwa 200 Euro teuren MuTalk 2. Das ist ein Funkmikrofon, das mit einem Helmholtz-Resonator gekoppelt ist. Das wird tatsächlich vor den Mund geklemmt wie ein Maulkorb oder eine Corona-Maske und schluckt den Schall nach Herstellerangaben um mehr als 20 dB und zwischen 1600 und 2000 Hertz, also im nervigsten Bereich, sogar um über 30 dB. In normaler Umgebung soll eine direkt daneben sitzende Person also nicht mehr verstehen können, was gesprochen wird. Das Produkt wird von Shift All vertrieben und war ursprünglich ein Konzept der Panasonic Future Life Factory. Und das sichert auch die Nachtruhe im Haus, wenn Vater im SSB-Contest aktiv ist oder Sohnemann in World of Warcraft Monster bekämpft. Nur bei Videokonferenzen, da ist es ebenso wenig verwendbar wie 3D-VR-Brillen. Das schaut einfach unmöglich aus, sorry. Das kann man nicht bringen. Also MuTalk 2 heißt das Ganze. Kann man googeln, wenn man es sich tatsächlich anschaffen will. Gibt allerdings auch andere Anbieter. Aus Frankreich beispielsweise die Skytet Silent Mask. Die wurde in Zusammenarbeit mit Airbus, der ESA und dem französischen Luftfahrtforschungsinstitut ONERA entwickelt. Im Inneren steckt eine Resonatortechnologie, die Leonar heißt und die eigentlich Triebwerkslärm dämpfen sollte. ist ja logisch bei den Auftraggebern und rund 80% der Stimmfrequenzen absorbiert. Das Projekt hat auf Kickstarter über 170.000 US-Dollar eingesammelt und startet bei 249 US-Dollar allerdings mit einem Kabelanschluss, für Bluetooth dann 299. Besonderheiten sind dann noch ein Voice Booster für Flüstersprache, also anscheinend dämpft es dann doch nicht so gut, wenn man flüstern muss, und eine Verschlüsselung direkt in der Maske. Also wird dann verschlüsselt übertragen, damit es auch im Funk nicht abgehört werden kann. Und wenn es funktioniert, dann ja auch ansonsten nicht, weil man nichts hört. Der Ursprung dieser ganzen Technik stammt bereits aus dem Jahr 2017, noch lange vor Corona, und deswegen wohl damals gescheitert, weil das Ganze eben optisch schon sehr herausfordernd ist. Es ist wirklich ein Maulkorb. Das war das Produkt HushMe, das galt als erste Sprachmaske für Smartphones. Das wurde wie ein Bügel um Mund und Kinn gelegt und konnte ausgehende Sprache auf Wunsch sogar mit Soundeffekten übertönen. Erinnert dann irgendwie an diese japanischen Geräte für die Toilette. Und speziell auf Gamer zugeschnitten ist die Ombra V2 von Metadogs. Die dämpft tiefe Frequenzen um 10 bis 15 dB und hohe um 20 bis 30 dB, lässt die Nase frei und setzt auf Silikonventile für leichteres Atmen. Also wer die Corona-Masken unbequem fand, wird damit ein Problem haben. Ein integriertes Mikrofon ist mit an Bord, man kann aber auch das flexible Mikrofon des eigenen Headsets einschleifen. Und dann gibt es noch BlocksVox, das ist eine rein passive Lösung, eine Kunststoffschale komplett ohne Elektronik. Da steckt man das Mikrofon vorhandener Headsets in eine Box. Oder der Gamer Muzzle, ein USB-Aufsatz. Oder die japanische Whisper Mask, da geht's wieder ums Flüstern. Das ist dann ein Mikrofon, das Flüstersprache über eine leichte Stoffmaske mit großflächigem Membranmikrofon erfassen soll. Also da denke ich jetzt nicht unbedingt ans Büro oder den Contest. Das ist dann wohl eher was für den sogenannten Pillow Talk. Aber es gibt also Lösungen für das Büro- oder Zugtelefonierproblem. Jetzt müsste man nur die Leute, die es betrifft, dazu kriegen, so ein Produkt zu verwenden. Und das dürfte das Problem sein. Wer will sich schon einen Maulkorb verpassen lassen? Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Jolly Delta. DARC Radio, your favorite station. We'll be right back. One more year. Noch ein Jahr. Ja, ganz still und heimlich hat Microsoft sein Angebot an erweiterten Sicherheit-Updates für Privatanwender von Windows 10 bis in den Oktober 2027 verlängert. Wir erinnern uns, das war ja ein großer Ärger, dass zum 14. Oktober 2025 die Sicherheitsupdates für Windows 10 eingestellt werden sollten, damit alle auf Windows 11 und einen neuen Computer umsteigen müssen. Nach großem Protest der Anwender und der EU hat Microsoft ja dann für Privatleute den Support um ein Jahr verlängert, wenn man sich mit einem Microsoft-Konto registriert. Das funktioniert seitdem auch, außer bei jenen, die Angst davor haben, sich bei Microsoft zu registrieren. Das Prozedere kann auch etwas kompliziert sein, wenn man gleichzeitig noch Office 365 verwendet und damit einer anderen E-Mail-Adresse registriert ist. Dann gibt es etwas Durcheinander. Und man muss den Computer regelmäßig einschalten, wenn man ihn 6 Wochen nicht benutzt, fliegt man aus dem Update-Programm und darf sich wieder neu registrieren. Für Geschäftskunden hat es von vornherein ein Update-Programm gegeben, das 3 weitere Jahre läuft, allerdings mit jährlich steigenden Kosten, die am Schluss dann schon bei einigen 100 € pro PC lagen. Doch wenn man jetzt auf der Update-Seite von Windows 10 nachschaut, wo diese erweiterten Sicherheitsupdates und die Registrierung angeboten werden, dann wird man sehen, dass man sich noch bis zum 12. Oktober 2027 zu dem Programm anmelden kann und es also mindestens bis dahin weiterlaufen wird. Vielleicht sogar noch ein 3. Jahr. Wer sich bereits registriert hat, bekommt das Ganze automatisch, der muss nichts weiter tun. Andernfalls muss man eben einen Microsoft-Account anlegen oder auch $30 zahlen, wenn man Microsoft partout nicht über den Weg traut und sich nicht registrieren will. Obwohl man dann vermutlich auch ein Microsoft-Konto braucht, denn wie soll Microsoft sonst wissen, dass man bezahlt hat? Das Ganze wäre ja kein zusätzlicher Aufwand für Microsoft, weil sie das ja zahlenden Geschäftskunden ohnehin schon anbieten müssen und ist für den Ruf sicher besser als ein plötzlicher Schadsoftwareausbruch auf alten Windows 10 PCs, die nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Also bis Oktober 2027 geht es definitiv weiter. Das ist mal eine gute Nachricht. Denn wenn man ein funktionierendes System hat, dann ist man froh, wenn man nicht einen neuen Computer mit Windows 11 anschaffen muss und alle Programme neu installieren muss. Ich meine, es gibt ja Leute, die wollen immer das neueste Handy und können sich gar nichts Schöneres vorstellen, als dauernd alles neu einzurichten. Es gibt aber auch Leute wie unser eins, die mit dem Computer arbeiten wollen und ihn nicht als Selbstzweck haben. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Some girls want to play with you, doing things.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Die Methoden zur Unterdrückung von Nebengeräuschen werden immer mehr verfeinert und halten zunehmend Einzug in unseren Alltag. Kopfhörer mit Noise-Canceling-Funktionen kennen wir schon. Neu sind diverse Mikrofone, die dafür sorgen, dass unsere Bürokollegen oder Mitfahrer in der U-Bahn nicht alles mithören müssen. Wolf-Dieter Roth, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta, hat uns gerade einige Lösungen vorgestellt. Die entscheidenden Stellschrauben für das Funktionieren all dieser Techniken sind aber das übertragene Frequenzspektrum, der Frequenzgang und auch die Dynamik. Unsere Mitarbeiterin Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Foxtrot Golf, hat sich zu diesen Messgrößen und ihrer Bedeutung für die Übertragungstechnik ein paar Gedanken gemacht.
Der Dynamik einer Sendung kommt entscheidende Bedeutung zu, wie stark sich ein Signal über das Rauschen abheben kann. Unter Dynamik versteht man das Verhältnis zwischen den leisesten und den lautesten Stellen einer Übertragung. Die menschliche Sprache hat ca. 25 bis 30 Dezibel Umfang. Bei Musik geht es teilweise deutlich höher, vor allem bei Klassik, da kann das auch schon mal 50 Dezibel werden. Dezibel ist ein logarithmisches Verhältnismaß, ein Faktor. 20 dB bedeutet beispielsweise Faktor 100, 30 dB Faktor 1000. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen heute ein weiteres wichtiges Kriterium für die Verbesserung einer Übertragungsqualität vorstellen, und das ist die sogenannte Lautheit. Dies ist speziell für die Rundfunkübertragung von großer Wichtigkeit, auch hier bei Radio DARC. Nun, Sie haben richtig gehört, ich spreche von Lautheit, nicht von Lautstärke. Hierunter versteht man eine physiologische Größe. Sie beschreibt, wie man als Mensch die empfundene Lautstärke einer Schallquelle beurteilt. Es ist sozusagen eine Abbildung des subjektiven Lautstärkeempfindens. Es gibt hierfür sogar ein genormtes Messverfahren und eine DIN-Norm, und diese wurde bereits im Jahr 1936 erstmals definiert. Dahinter steckt die Tatsache, dass ein und dieselbe Lautstärke vom menschlichen Gehör unterschiedlich empfunden wird. Ich möchte hier mal ein anschauliches Beispiel aufzeigen. Das Rauschen des Meeres oder eines Wasserfalls kann recht laut sein, wird aber von den meisten Menschen als angenehm und beruhigend empfunden. Verkehrslärm oder sogar ein Sirenenton wirkt äußerst störend, obwohl er vielleicht gar nicht so laut ist. Es kommt also ganz stark auf die Art des Geräusches und auf die spektrale Zusammensetzung an. Die Lautheit hängt ab vom Schalldruckpegel, dem Frequenzspektrum und dem Zeitverhalten des Schalls. Die Maßeinheit der Lautheit ist das Sohn. Diese Maßeinheit ist definiert als die empfundene Lautstärke eines Schalls. Ein Sohn entspricht einem Lautstärkepegel von 40 Dezibel. Ein breitbandiger Schall, der genauso laut wahrgenommen wird wie ein Sinuston der Frequenz 1 kHz mit einem Schalldruckpegel von 40 dB, hat also ein Sohn. Bei einem Sinuston der Frequenz 1 kHz führt die Erhöhung der Lautstärke um 10 dB zu einer Verdopplung der empfundenen Lautheit. Dieser Zusammenhang entspricht dem sogenannten Stephenschen Potenzgesetz, gilt jedoch nur für mittlere und hohe Lautstärken ab 40 Dezibel. Bei niedrigen Lautstärken führt schon eine geringere Lautstärkenerhöhung als 10 dB zum Gefühl der Verdopplung der Lautheit. Hervorgerufen wird das recht komplizierte Lautheitsempfinden von der Art und Weise der Schallverarbeitung im Innenohr. Dort werden die Schallschwingungen in Nervenimpulse umgewandelt. Je nach Stärke der Erregung der Nervenzellen wird ein Geräusch lauter oder leiser beurteilt. Das steht nicht unbedingt in Zusammenhang mit dem echten physikalischen Schalldruck, der das Ohr erreicht, sondern es kommt eben maßgeblich auf die Zusammensetzung des Schalls an. Generell werden einzelne Sinustöne bei gleichem Schalldruck als lauter empfunden als breitbandiger Schall, wie beispielsweise Sprache oder gar Musik. Und damit sind wir wieder beim Funk. Alle Telegraphisten wissen, dass man Morsezeichen relativ prägnant aus dem Rauschen oder anderen Störgeräuschen heraushören kann. Dies ist eben genau der Funktionsweise des menschlichen Ohrs zu verdanken, der hier sozusagen als natürliches Bandfilter wirkt. Und noch eine weitere Beobachtung bei Phonieverbindungen wird mit der Biologie erklärbar, nämlich dass schmalbandige Frequenzgänge eine höhere Lautheit erreichen als breitbandige. Das ist genau der Grund, weshalb es vorteilhaft sein kann, bei schlechter Übertragungsqualität die übertragene Bandbreite einzuengen. Einmal kann man schmalere Filter im Empfänger einsetzen und zweitens ist der physiologische Effekt der Lautheit deutlich höher. Wenn Sie erfahren wollen, was so richtig viel Lautheit bei einem Musikstück bedeutet, das kann ich Ihnen gleich demonstrieren. Aus Australien kommt die Mutter aller Hardrocks. Hier ist AC/DC mit It's a Long Way to the Top. Sie hören Radio DRC mit einem Beitrag zur Lautheit einer Übertragung. Hierunter versteht man das subjektive Lautstärkeempfinden eines Schalls. Im Bereich der Musik, Industrie und beim Radio gibt es hier eine sehr unangenehme Entwicklung, den sogenannten Loudness War, den Krieg der Lautstärke. Dieses Phänomen bezeichnet die zunehmende Tendenz, Musik in immer höheren Lautheitspegeln zu produzieren, um einen Klang zu erzeugen, der sich von dem anderer Künstler abhebt. Sie haben sicherlich schon einmal bemerkt, dass Werbung im Fernsehen oder in YouTube-Videos deutlich lauter als das normale Programm klingt, obwohl der Lautstärkeregler des Geräts und die Spitzenaussteuerung gar nicht verändert wurden. Das ist pure Absicht. Mit hoher Dynamikkompression versuchen Werbeproduzenten zu erreichen, dass bestimmte Werbebotschaften aggressiv durchdringen, sozusagen aus dem normalen Programmfluss herausknallen. Die maximale Lautstärke einer Übertragung ist begrenzt und diese Grenze wird in lauten Passagen meistens voll ausgeschöpft. Daher ist es nicht möglich, die Lautstärke an sich zu erhöhen. Stattdessen werden die leiseren Passagen lauter gemacht, was die subjektiv empfundene Lautheit erhöht und technisch eine Reduktion des Dynamikumfangs bedeutet. Auch in Rundfunk und Fernsehen gibt es ungute Bestrebungen, den eigenen Sender lauter als die der Konkurrenz erscheinen zu lassen. Mit Aufkommen der Privatradios in den 80er Jahren brach zwischen den UKW-Radiosendern der oben erwähnte Lautstärkekrieg aus, ein Mittel, um einen Konkurrenzkampf um Bewertung der Hörer für die jeweiligen Sender auszufechten. Bald darauf fingen auch Plattenlabels an, die Lautheit sowohl ihrer LPs als auch der CDs-Produktionen zu erhöhen. Der Hauptgrund für dieses akustische Wettrüsten liegt in den subjektiven Vorteilen der lauter produzierten Variante. Es entsteht nämlich ein subjektiv besserer Höreindruck. Musik, die mit höheren Pegeln aufgenommen wurde, kann leichter in Umgebungen mit höheren Lärmpegeln repliziert werden, etwa im Auto, im Zug oder auf einer geschäftigen Einkaufsstraße. Auch bei Wiedergabesystemen mit geringer Tonqualität, wie zum Beispiel bei Internet-Audio-Streams, bei Telefonen oder wie hier im Kurzwellenradio, werden höhere Pegel als subjektiv besser klingend empfunden. Ein weiterer Grund für das Lautheitsproblem lässt sich bei den Künstlern finden, die zunehmend bestrebt sind, ihre Pegel an die meistverkauften aktuellen CD-Produktionen anzugleichen. Das Ganze hat aber seinen Preis. Hochkomprimierte Musik klingt irgendwie flach, nichts ist mehr definiert, es gleicht einem eintönigen musikalischen Brei, der da auf einen einströmt. Deshalb stößt dieser Lautstärkekrieg vor allem bei Künstlern und führenden Mitgliedern der Musikindustrie auf Kritik. So klagte bereits im Jahr 2006 der Vizepräsident des zur Sonic Music Gruppe gehörenden Labels One Heaven Music in einem offenen Brief den Loudness War an und forderte von Tontechnikern und Künstlern, diese Unsitte zu beenden. Zumindest in Rundfunk und Fernsehen ist der Lautstärkekrieg seit August 2012 durch eine EU-Richtlinie zumindest etwas eingebremst worden. Das wurde durch einen neuen europaweiten Standard erreicht, der sogenannten Aussteuerungsrichtlinie R128. Damit sollte erreicht werden, dass die Tonpegel nach ihrer Lautheit und nicht mehr nach ihrem Spitzenpegel ausgesteuert werden. Dadurch würden stark komprimierte Werbespots künftig nicht mehr lauter als Nachrichten oder Spielfilme klingen. Auch würde es keine starken Lautstärkesprünge zwischen unterschiedlichen Fernsehprogrammen mehr geben. Leider ist diese Aussteuerungsrichtlinie R128 bisher immer nur noch eine Empfehlung und keine verbindliche Vorgabe. Die meisten öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland halten sich freiwillig daran, aber nicht alle. Und Radio DRC? Was machen wir diesbezüglich? Nun, auch unser Sender kommt nicht komplett ohne Dynamikkompression zur Erhöhung der Lautheit aus. Das ist überwiegend der Tatsache geschuldet, dass unsere Hauptsendung auf Kurzwelle ausgestrahlt wird, die nur eine begrenzte Qualität bietet. So ganz ohne NF-Tricks können hier unsere Hörerinnen und Hörer nicht mit einer ausreichenden Durchdringungskraft rechnen. Um aber die Qualität nicht über Gebühr zu verhageln, haben wir seit Anbeginn unsere Sendungen im Jahr 2015 immer mit einem Kompromiss gefahren. Wir komprimieren mit 6 Dezibel, was als sehr moderat gilt. Ich hoffe, das war wieder mal ein spannender Einblick in die Technik und die Kniffe, die wir Funkamateure so jeden Tag anwenden. Schöne Grüße, Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf.
So play your song to make them real.
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Das Signal-Rauschverhältnis ist ein ganz entscheidendes Maß für jede Form von Telekommunikation. Jedes Signal muss über kurz oder lang über den Rauschpegel drüber gehoben werden, damit man es dekodieren kann. Dazu haben wir heute einige Beiträge gehört. Das Problem fängt schon beim Ton selbst an. Mit dazu gehört aber natürlich die Wellenausbreitung und dessen Analyse liefert uns deshalb an dieser Stelle wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Ja, und da geht's natürlich letztlich auch immer um den Signalrauschabstand. Ein Signal mit zu geringem Signalrauschabstand, das also schlicht zu wenig Energie hat, um sich ausreichend über den Rauschflur hinwegzusetzen, ist nicht dekodierbar. Und dann gibt's erstmal nur zwei Möglichkeiten, Signal rauf oder Rauschen runter. Beispielsweise kann man eine Richtantenne einsetzen. Oder versuchen, das zu verringern, was man im Englischen so schön treffend Man-Made Noise nennt, also menschengemachtes Rauschen oder kurz QRM. Um zu geringe Signalrauschabstände brauchen sich Sonnenbeobachter nicht viele Gedanken zu machen. Ganz im Gegenteil. Unsere Sonne ist mit ganz, ganz weitem Abstand die stärkste Strahlungsquelle in unserer kosmischen Umgebung und das vom Infrarot bis hin zur Röntgenstrahlung. Infrarot und sichtbares Licht sind für alles Leben auf dieser Erde dabei weitaus am wichtigsten. Mehr als 90% des gesamten Energieausstoßes unseres Zentralgestirns entfallen auf diese Wellenlängen und das mit einer geradezu atemberaubenden Konstanz. Wir interessieren uns hier aber tatsächlich für den Rest, konkret für die extreme Ultraviolett- und Röntgenstrahlung. Die machen zusammen weniger als 100% der Sonnenstrahlung aus, was aber immer noch eine Menge ist. Und vor allem erschafft das die Ionosphäre, weil genau diese Strahlung in diesen Höhen Atome ionisiert und erst dadurch die besonderen Effekte möglich werden, die es Lang-, Mittel- und Kurzwellen erlauben, die Erdkrümmung zu überlisten. Die Intensität der extremen Ultraviolett- und Röntgenstrahlung schwankt stark, eben im Rhythmus des solaren Aktivitätszyklus, und in der letzten Woche ist diese Intensität wieder angestiegen. Unser Maß dafür, der solare Flux, erreichte am Donnerstag 129 Einheiten. Die in den letzten Tagen dominante Region 4507 verschwindet nun auf die Sonnenrückseite. Auf der anderen Seite ist die neue 4513 aufgetaucht und hat mit 3 M-Flares am Donnerstag schon mal eine Duftmarke gesetzt. Am Sonntag wird eine weitere Region zurückerwartet. Die Sonnenaktivität hält daher vorerst das aktuelle Niveau und wird in der Woche zwischen 120 und 140 erwartet. Das Erdmagnetfeld war zunächst sehr ruhig, am Montagabend dann lebhaft und in der Nacht zum Mittwoch sogar leicht stürmisch. Zwei koronale Löcher werden über das Wochenende weiter für etwas Unruhe sorgen. Danach werden wieder ruhige Bedingungen erwartet. Bis 20 Meter öffnen die Bänder zuverlässig, auch 17 Meter wird die meiste Zeit verfügbar sein. Das 15 Meter Band ist eine Wundertüte, in südliche Richtungen sollte es aber oft funktionieren. Darüber wird vor allem wieder die sporadische E-Schicht für die ein oder andere Shortscape-Öffnung sorgen. Die war letzte Woche wieder erfreulich rege, damit kann jetzt allerdings jeden Tag Schluss sein. Nachts reicht die Ionisation in der ersten Nachthälfte noch für das 30 Meter Band, danach ist 40 Meter das höchste offene Band. Good DX!
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Musik. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73, gut DX. Bis zum nächsten Mal.